Viele Gläubige spüren, dass ihr Glaube irgendwie lebendig sein sollte, erleben ihren Alltag mit Gott aber eher kraftlos und pflichtgetrieben. Das Bild der vier lebendigen Wesen bei Hesekiel öffnet einen überraschenden Blick. Gott selbst macht Tote lebendig, formt aus gewöhnlichen Menschen eine neue Menschheit und drückt durch sie seine Herrlichkeit, seine Bewegung und sein Regiment aus. Die Frage ist nicht zuerst, wie wir uns mehr anstrengen können, sondern wie wir uns von Gottes eigenem Leben erfassen und prägen lassen. Vom Tod zum Leben, Gottes Wind, Wolke, Feuer und Glanz. Wenn die Schrift von unserem Zustand ohne Christus spricht, gebraucht sie ein drastisches Wort, Tod. Nicht angeschlagen, nicht etwas orientierungslos, sondern tot in euren Verfehlungen und Sünden. Ein Toter reagiert nicht, er hat kein Empfinden mehr. So beschreibt die Bibel den inneren Zustand des Menschen, der von Gott getrennt ist, er hat kein wirkliches Gefühl für Gottes Gegenwart, für seine Heiligkeit, für das, was ihm Freude macht oder ihn betrübt. Und doch erzählt dieselbe Schrift von einem Augenblick, in dem etwas völlig Neues anbricht, die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Wenn der Sohn Gottes zu uns spricht, geschieht mehr als nur Information, es geschieht Auferweckung. Das, was in uns taub und kalt war, beginnt zu antworten. Je mehr wir den Kreislauf von Wind, Wolke, Feuer und Elektrum erfahren, desto lebendiger werden wir. Jedes Malachi, wenn Gott über uns weht, uns überschattet, verzehrt und verbrennt, werden wir neu belebt. So werden wir lebendig und voller Lebendigkeit. Wenn wir in den Zusammenkünften nicht lebendig sind, zeigt das, dass es uns an der Erfahrung dieses Kreislaufs von Wind, Wolke, Feuer und Elektrum mangelt. Hesekiel schildert dieses Geheimnis des Lebendigmachens in Bildern, er sieht Wind, Wolke, Feuer und ein glänzendes Metall. Der Wind deutet auf den Geist Gottes, der uns anweht, uns aus unserer Erstarrung herauslöst und unser verschlossenes Inneres berührt. Die Wolke spricht von der Gegenwart Gottes, die uns umhüllt, manchmal dunkel und unheimlich für unsere natürliche Wahrnehmung, aber voll von Gott selbst. Das Feuer erleuchtet uns und zeigt uns, wer wir wirklich sind, und zugleich verbrennt es das, was nicht mit Gott vereinbar ist. Gerade in solchen brennenden Erfahrungen, wenn unser Stolz, unsere Selbstsicherheit, unsere verborgenen Motive ans Licht kommen, beginnt in uns etwas Neues zu glänzen, ein Element göttlicher Herrlichkeit, ein glänzendes Metall, das nicht aus uns selbst stammt, sondern aus der Nähe Gottes. So entsteht das, was man inneres Empfinden des Lebens nennen kann. Wer geistlich tot ist, kann sündigen, ohne innerlich berührt zu werden, wer lebendig gemacht wurde, trägt ein feines Gespür in sich. Ein Wort, ein Blick, eine Entscheidung, und im Inneren meldet sich ein leiser, aber deutlicher Ton, das ehrt Gott, das betrübt ihn. Euch hat er zusammen mit ihm lebendig gemacht, dieses Lebendigwerden äußert sich nicht zuerst in Tätigkeit, sondern in Empfindsamkeit. Ein lebender Körper fühlt Hitze und Kälte, Schmerz und Berührung. So spürt ein lebendig gewordener Geist Gottes Nähe, Gottes Reden und auch Gottes Missfallen. Wo dieses Empfinden stumpf wird oder ganz verstummt, zeigt sich, wie sehr wir den Hauch des Geistes, die Wolke seiner Gegenwart und das Feuer seiner Heiligkeit aus dem Blick verloren haben. Je mehr wir diesen Kreislauf von Wind, Wolke, Feuer und Glanz erfahren, desto wacher und anbetender werden wir. Es bleibt nicht bei einem privaten Innerlichkeitserlebnis, es drängt nach Ausdruck. Die Psalmen beschreiben eine solche lebendige Antwort: Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Ein lebendig gemachtes Herz sucht Gottes Angesicht, findet Worte des Lobes und des Dankes, auch wenn die äußeren Umstände schwierig sind. Diese Anbetung ist nicht religiöse Pflicht, sondern das Atmen eines erneuerten Lebens. In ihr wird etwas von dem Glanz sichtbar, den Gott selbst in uns hineingelegt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Und euch, obwohl ihr tot wart in euren Verfehlungen und Sünden. Dieses von Gott geschenkte Empfinden des Lebens ist ein kostbares Zeichen seiner Gegenwart. Es darf uns nicht ängstigen, sondern ermutigen, wo unser Inneres reagiert, wo unser Gewissen weich bleibt, wo Freude über das Gute und Schmerz über das Falsche noch spürbar sind, da wirkt der Geist. Selbst wenn Phasen der inneren Kälte kommen, bleibt Gottes Möglichkeit größer als unsere Trägheit. Der gleiche Herr, der Tote hören lässt, kann auch ein abgestumpftes Herz wieder erreichen. Wer sich von Wind, Wolke, Feuer und Glanz berühren lässt, entdeckt neu, dass das Leben Gottes nicht nur rettet, sondern auch sanft wach hält, damit unser Weg immer mehr zu einem Echo seines Lebens wird. Die vier lebendigen Wesen, ein gemeinsamer Ausdruck Christi. Wenn Hesekiel von den vier lebendigen Wesen spricht, fällt die Zahl auf. 4, das ist in der Bibel die Zahl der Ausdehnung, der Himmelsrichtungen, der ganzen bewohnten Erde. Jesaja spricht von den vier Enden der Erde, Jeremia von den vier Winden von den vier Enden des Himmels und in der Offenbarung sieht Johannes vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen. Die Zahl 4 steht für die Schöpfung in ihrer Breite, für das gesamte Menschengeschlecht. Wenn nun Hesekiel die Gestalt von vier lebenden Wesen sieht und hinzufügt, die Gestalt eines Menschen hatten sie, dann deutet das darauf hin, dass hier nicht Engel beschrieben werden, sondern der Mensch so, wie Gott ihn in seiner neuen Schöpfung haben will, lebendig, von Gott ergriffen, erfüllt von Gottes Gegenwart. Es ist bedeutsam, dass Vers 5 von vier lebendigen Wesen spricht. Viele Verse in der Bibel zeigen, dass die Zahl 4 mit Gottes Schöpfung in Verbindung steht und den Menschen als Gottes Geschöpf bedeutet. Offenbarung 5:9 sagt, dass der Herr Menschen für Gott durch sein Blut erkauft hat aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Das bedeutet, dass wir, die erlösten Menschen, die vier lebendigen Wesen sind. Diese vier sind zugleich viele und eins. Sie werden als vier beschrieben und handeln doch wie ein einziger Organismus. Wo sie stehen, erscheint der Thron, wo sie sich bewegen, bewegt sich Gott, wo sie stehen bleiben, steht Gott still. Über ihren Häuptern ist ein Gewölbe, und oberhalb des festen Gewölbes, das über ihren Häuptern war, sieht Hesekiel einen Thron und darauf die Gestalt eines Menschen. Das ist der verherrlichte Christus, der als Mensch regiert. Und die vier lebendigen Wesen unter dem Thron bilden seine Träger, seinen Ausdruck, sein Fahrzeug in dieser Welt. Die Beziehung ist eng, Gott regiert nicht losgelöst vom Menschen, sondern durch Menschen, die er lebendig gemacht, erneuert und zu einem gemeinsamen Ausdruck geformt hat. Die Offenbarung vertieft diese Sicht, wenn sie von den Erlösten sagt, du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Zunge und jedem Volk und jeder Nation Menschen für Gott erkauft. Aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Kulturen, Sprachen und Geschichten sammelt Gott sich ein Volk. In diesem Licht lassen sich die vier lebendigen Wesen als Bild für die Gesamtheit der Erlösten verstehen. Wir sind nicht nur einzelne Gläubige, verstreut und voneinander losgelöst, sondern eine Einheit in der Vielfalt, ein gemeinsamer Leib, der den Menschensohn auf dem Thron widerspiegelt. Die vier Nummern, Stamm, Zunge, Volk, Nation, entsprechen prophetisch den vier Richtungen der Erde, alles fließt in diesen einen Chor der Erlösten ein. In Gottes Plan bekommt der erneuerte Mensch eine erstaunlich hohe Stellung. Die Schrift bezeichnet Christus als den ersten Menschen, aus der Erde, Erden und den zweiten Menschen, aus dem Himmel. In ihm schafft Gott einen neuen Menschen, nicht nur viele Einzelpersonen, sondern einen gemeinsamen, neuen Menschen, der Christus als Haupt hat. Die vier lebendigen Wesen sind ein Bild dieses gemeinsamen Menschen. Sie stehen, gehen, wenden sich, wie der Geist sie zu gehen trieb, ein veranschaulichter Leib Christi, der unter dem Befehl des Hauptes lebt und handelt. Engel werden in der Schrift dienstbare Geister genannt, aber die eigentliche Bühne von Gottes Plan ist der Mensch, Staub aus der Erde, neu belebt durch das Leben Gottes, gemeinsam geformt zu einem Organismus, durch den Christus sich ausdrücken und regieren will. Und aus seiner Mitte hervor die Gestalt von vier lebenden Wesen, und dies war ihr Aussehen. Die Gestalt eines Menschen hatten sie. Und oberhalb des festen Gewölbes, das über ihren Häuptern war. Die Vision der vier lebendigen Wesen lädt ein, die eigene Existenz neu zu deuten, nicht als isolierte Biografie, sondern als Teil eines großen Ganzen, das Christus sichtbar machen soll. Herkunft, Sprache, Temperament und Geschichte verlieren ihren trennenden Charakter und werden zu Facetten eines gemeinsamen Ausdrucks. Wo diese sich das Herz ergreift, schrumpft der Neid auf andere Dienste und Begabungen, und ein tiefes Staunen wächst. Gott will seine Herrlichkeit, seine Bewegung und seine Regierung nicht an uns vorbeiführen, sondern gerade durch Menschen wie uns hindurch sichtbar werden lassen. In dieser Perspektive gewinnt auch das unscheinbare, alltägliche Glaubensleben Gewicht, denn jedes treue Ja zu Christus fügt sich ein in den vielstimmigen, vierfachen Ausdruck des Menschen auf dem Thron. Vier Gesichter, ein Leben, Christus als Mensch, Löwe, Ochse und Adler. Hesekiel beschreibt die lebendigen Wesen mit einer erstaunlichen Detailtreue, das war die Gestalt ihrer Gesichter, das Gesicht eines Menschen und das Gesicht eines Löwen hatten die vier rechts, und das Gesicht eines Stieres hatten die vier links, und das Gesicht eines Adlers hatten die vier. Nicht jedes Wesen hat nur ein eigenes Gesicht, sondern alle tragen alle vier Gesichter zugleich. Damit reiht sich kein Wesen in ein starres Rollenbild ein, vielmehr zeigt sich in jedem ein vielfacher Ausdruck. Die christliche Tradition hat früh erkannt, dass diese vier Gesichter auf das Leben Jesu in den Evangelien hinweisen, Lukas betont seine vollkommene Menschlichkeit, Matthäus seine königliche Würde als Löwe aus Juda, Markus seine dienende Opferbereitschaft wie ein Stier oder Ochse, Johannes seine himmlische Herkunft und göttliche Perspektive wie ein Adler. Wo das Leben Christi in einem Menschen Gestalt gewinnt, bleibt es nicht einseitig. Es ist nicht nur sanft oder nur mutig, nur dienend oder nur erhaben, sondern trägt die Spuren all dieser vier Gesichter. Durch die Erlösung des Herrn werden wir zur richtigen Menschlichkeit zurückgebracht. Tatsächlich ist die Menschlichkeit, die wir jetzt haben, nicht unsere, sondern seine, denn wir haben die Menschlichkeit Jesu. Die Errettung des Herrn besteht darin, uns zu richtigen Menschen zu machen. Daher sollten wir alle das Angesicht eines Menschen tragen. Das Gesicht eines Menschen steht zunächst für normale, geheilte Menschlichkeit. Durch die Sünde ist unsere Menschlichkeit verzehrt, Beziehungen zerbrechen, Rollen werden missbraucht, Nähe wird gefährlich oder oberflächlich. Die Erlösung Christi setzt genau hier an. Sie zielt nicht zuerst darauf, uns zu außergewöhnlichen religiösen Gestalten zu machen, sondern uns zu richtigen Menschen zu formen. Sondern sich selbst entleerte, indem er die Gestalt eines Sklaven annahm und in der Gleichgestalt der Menschen wurde, der Sohn Gottes scheut sich nicht, echte Menschlichkeit anzuziehen. In ihm sehen wir, wie ein Mensch lebt, der ganz Gott gehört und doch mitten in der Welt steht. Seine Menschlichkeit ist nicht schwach, sondern tragfähig, nicht kalt, sondern voller Erbarmen. Wenn wir sein Leben empfangen, schenkt er uns Stück für Stück seine Menschlichkeit, wir lernen, verlässlich zu sein, zu unserem Wort zu stehen, liebevoll zu sprechen, Grenzen anzuerkennen, Beziehungen zu pflegen. Ein solcher Mensch wirkt nicht spektakulär, aber er trägt schon jetzt das Gesicht des Menschen, das Gott im Blick hat. Das Gesicht des Löwen deutet auf königliche Würde, heiligen Mut und Sieg hin. In der Offenbarung heißt es, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Christus ist nicht nur der sanfte, leidende Diener, sondern auch der Herrscher, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Sein Leben in uns will uns nicht zu aggressiven Menschen machen, wohl aber zu innerlich entschiedenen. Ein Löwengesicht im geistlichen Sinn zeigt sich, wenn wir Sünde nicht beschönigen, wenn wir uns nicht von Menschenfurcht bestimmen lassen, wenn wir in Konflikten nicht vor der Wahrheit zurückschrecken. Es ist der Mut, der aus einer tiefen Ruhe in Gott kommt, nicht aus Impulsivität. Wer aus dieser Quelle lebt, kann Nein sagen, wo ein Nein nötig ist, und Ja, wo ein Ja Verantwortung bedeutet, ohne hart zu werden. Die königliche Würde Christi bewahrt davor, sich zu verkaufen oder sich dem Druck der Umgebung auszuliefern. Das Gesicht des Ochsen spricht von Dienst, Lastentragen und Leidensbereitschaft. Der Ochse ist ein Arbeitstier, das Felder zieht, Lasten bewegt, sich verbraucht. Auf Christus bezogen heißt es, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Er scheut die Mühe nicht, er entzieht sich der Hingabe nicht. Wo sein Leben unser Inneres prägt, vergeistigt sich unser Glaube nicht in reine Gefühlssphären, sondern findet ganz konkrete Formen des Dienstes. Das können unscheinbare Aufgaben sein, die kaum jemand wahrnimmt, oder langwierige Verantwortungen, die Geduld und Ausdauer kosten. Das Gesicht des Ochsen zeigt sich, wenn wir nicht nach Wirkung andauernd fragen, sondern treu bleiben, weil wir den lieben, dem wir dienen. Diese Art von Dienst ist nicht heroisch, aber sie trägt viel von der verborgenen Kraft Gottes in sich. Und die Gestalt ihrer Gesichter, das Gesicht eines Menschen und das Gesicht eines Löwen hatten die vier rechts, und das Gesicht eines Stieres hatten die vier links, und das Gesicht eines Adlers hatten die vier. Sondern sich selbst entleerte, indem er die Gestalt eines Sklaven annahm und in der Gleichgestalt der Menschen wurde. Die vier Gesichter der lebendigen Wesen laden dazu ein, das eigene Leben nicht in Engführungen zu pressen. Wer sich eher sanft und angepasst kennt, darf entdecken, dass in Christus auch ein heiliger Mut angelegt ist. Wer stark und durchsetzungsfähig auftritt, darf lernen, dass der gleiche Christus ein dienender Ochse und ein tragender Adler ist. Wer treu dient und kaum gesehen wird, darf wissen, dass Christus ihm königliche Würde und eine weite Perspektive schenkt. In all dem geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern um Raum für das Leben Christi. Je mehr dieses Leben unsere Menschlichkeit prägt, desto mehr wird unser Alltag, mit all seiner Bruchstückhaftigkeit, zu einer stillen, aber deutlichen Ikone des vierfachen Christus, durch den Gott sich in dieser Welt zeigen will. Herr Jesus Christus, du hast mich aus dem geistlichen Tod herausgerufen und mich durch deinen Geist lebendig gemacht. Danke für dein göttliches Leben in mir, das mich innerlich wach macht und mir ein neues Empfinden für das gibt, was dir gefällt. Vater, präge mich als Mensch nach deinem Herzen, der in seiner Alltagshumanität deine Herrlichkeit widerspiegelt. Lass das Leben deines Sohnes mich formen, damit in mir der Mut des Löwen, die Treue des Ochsen und die Freiheit des Adlers sichtbar werden. Baue mich mit anderen Gläubigen zu einem gemeinsamen Ausdruck des Menschen auf dem Thron, der deine Herrlichkeit trägt, deine Bewegung mit vollzieht und unter deiner Herrschaft lebt. In allen Situationen, die mich niederdrücken wollen, trag mich auf Adlerflügeln und erinnere mich daran, dass dein Leben stärker ist als jede Finsternis. So vertraue ich mich dir neu an und erwarte, dass du dein lebendiges Werk in mir vollendest. Amen.